Einige Jahre wieder her, als ich das letzte Mal hier gepredigt hatte, aber ich freue mich, hier sein zu dürfen heute Morgen. Und es ist auch interessant, dass ich heute zwei Gottesdienste miterleben darf. Das heißt, jetzt muss ich mich ein bisschen begrenzen. Und nach dem Gottesdienst, der zweite Gottesdienst, da kann ich wahrscheinlich ein bisschen länger machen. Weil sonst wird es knapp von der Zeit her, ne? Es muss ja reibungslos irgendwie sein. Deswegen fange ich gleich richtig an. Vorstellen brauche ich mich, glaube ich, nicht unbedingt. Wer es interessiert, fragt deinen Nachbarn oder fragt mich nachher selber nochmal. Wir haben also Thorsten Richter aus der Missionsgemeinde beziehungsweise Christliches Zentrum Lichtblick. Gut. Aber alles weitere, vier Kinder und so, das können wir später noch reden drüber. Wir haben einen Text vorgegeben, den möchte ich vorlesen, aber ich gehe nicht auf diesen Text so direkt ein. Ja? Und der steht in Johannes Kapitel 15. Da sind die Verse ausgewählt worden. Verse 9, 10 und 16. Und die lese ich jetzt einfach mal so vor. Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ein schöner Text, wo es dreht sich ja um die Frucht. Und ich habe ja auch eine Präsentation dabei, die wird wahrscheinlich auch funktionieren, hier drüben an der Folie, genau. Ich möchte auf einen Schwerpunkt eingehen, unsere Identität als Weinrebe. Also, wer bin ich? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Fragen in der heutigen Jugendzeit, aber auch immer wieder für mich und für noch ältere Generationen. Und zwar, man muss wissen, wer man ist. Wer ist man? Die Bibel deutet hier und da immer wieder darauf hin, und auch dieser Text, den ich eben vorgelesen habe, da wird ganz klar, Jesus wusste, wer er ist. Er war im Vater. Und genauso sollen wir auch in Jesus sein, denn dann sind wir auch im Vater. Und das ist eine wunderbare Sache. Das heißt also, wir müssen wissen, wo wir unsere Identität haben. Ich lese vor in 1. Johannes 3, 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe unser Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Da kommt vieles zutage. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir dürfen hier in dieser Lebenszeit erkennen, wie er ist. Nicht erst, wenn wir tot sind, dann, so sieht er aus, sondern wir dürfen heute schon sehen, wie er ist. Darum haben wir sein Wort. Darum haben wir Menschen, mit denen wir leben dürfen, die an Jesus glauben, dass wir sehen können in diesen Beziehungen, wie Jesus ist. So soll es zumindest sein. Das heißt, wir sind vollständig mit ihm eins und empfangen alles, was er uns versprochen hat. Vollständig mit ihm eins. Nicht so ein bisschen, ein bisschen eins, ne, so ganz vorsichtig, sondern wir sind vollkommen eins mit ihm. Wer du bist, muss dir immer wieder neu bewusst werden. Natürlich können wir sagen, also so ging es mir ein bisschen, muss ich beschämt sagen, so Weihnachtszeit, das war so der Höhepunkt, dass man wieder neu sieht, Jesus ist auf die Welt gekommen, er ging für mich ans Kreuz. Aber danach kam ja die Silvesterzeit und er hat so ein bisschen Freiheit. Und wenn man so diese Freiheit hat, so keine Dienste in der Gemeinde, man hat Urlaub, man macht was mit den Kindern, man lässt so ein bisschen die Zeit bummeln. Das sind Gefahren, dass man da leer ist, dass man da leer geht, dass man einfach so denkt, auch einem geht's ja gut, abends trinkt man noch ein Stück Sekt, so über die letzten Feiertage. Man schaut sich mal einen Film an, man geht mal hier und dahin. Also das ist toll. Aber ich habe bemerkt, in diesen ganzen Feiern geht das eigentlich oftmals unter. Nämlich zu wissen, wer wir sind. Wir sind nicht, weil wir etwas besitzen. Wir sind nicht, weil wir ein schönes Gefühl haben über die Feiertage, sondern wir sind, weil Christus ist. In ihm gegründet. Und ich glaube, dieses Wer bist du? Wer sind wir? Das wird eigentlich in diesen Tagen immer wieder klar, wo wir zur Ruhe kommen, sicher. Aber auch die Tage, wo wir merken, dass etwas nicht stimmt mit uns, wo wir so in gewisse Krisen kommen, wo wir irgendwie gefühlsmäßig auch oftmals die Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegen, so ein Down haben. Diese Momente, wo wir deutlich wieder merken, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Und ich glaube, wenn wir da immer wieder hinkommen, dann haben wir die Chance in diesem Moment, einfach neu unser Leben wieder neu auf die Grundlage des Herrn Jesus Christus zu stellen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Momente. Ich weiß nicht, ich glaube, keiner hat es mitbekommen, ich hatte einen kleinen Unfall. Ich hatte in den letzten Monaten viele Unfälle, aber es war auch ein kleiner, habe ich mir eine Fingerkuppe abgehauen. Aber nicht mit der Axt, es war ein ganz, ganz komisch, blöder Unfall. Passiert, glaube ich, kein noch, nicht nochmal so. Es war ein richtiges Abenteuer für mich. Auf jeden Fall, irgendwann lag ich dann im Krankenwagen, Infusionen, alles mögliche, Ärzte um mich herum, wegen so einem kleinen Finger, ja, kann man natürlich sagen. Ich habe die anderen gesehen in der Chirurgie, die haben ganz andere Leiden gehabt. Da habe ich gedacht, ja, preis den Herrn, ne, wenn man nur so was Kleines hat. Aber es waren trotzdem Schmerzen über viele Wochen. Aber im Krankenwagen, dann kam ich so zur Besinnung. Das waren nur 2 Minuten Fahrt. Wir wohnen da eigentlich fast gegenüber vom Krankenhaus. Trotzdem ist der Krankenwagen gekommen. Also ich hätte auch hinlaufen können. Aber auf jeden Fall habe ich in diesem Moment im Krankenwagen, wo es dann so über diese Huckelstraße ging, habe ich gedacht, Mensch, warum ist das jetzt passiert? Und da war mir ganz klar, dieser Moment war wichtig für mich. Einfach neu zu sehen, bedenke, dass du sterben wirst. Natürlich habe ich dir gesagt, so eine kleine Fingerkuppe, ich habe noch gesehen, wie sie die in den Müll geworfen haben, weil da nichts mehr zu machen war. Aber habe ich gedacht, genau, der Rest kommt hinterher. Irgendwann kommt der Rest hinterher. Und das sind diese Momente, versteht ihr? Das sind diese Momente, wo ganz klar ist, das Leben, das ist so kurz und darauf sollen wir einfach das Beste draus machen. Und wie es hier heißt eben, bedenke, dass du sterben wirst, dass du klug wirst. Bau dein Leben nicht auf Sand, bau es auf eine Grundlage. Was ist deine Identität? Was ist dein Leben? Und wenn wir heute um Weinstock, um Weinrebe uns unterhalten, dann kann ich nur sagen, genau das ist es. Woran sind wir eigentlich gebunden? Was ist unser Lebenssaft? Woher kommt dieser Lebenssaft? Was für Frucht bringe ich, wenn überhaupt? Manchmal ist es auch so, dass wir an persönliche Grenzen kommen und wir vor der Tatsache stehen, dass uns die Hände gefesselt sind. Ich glaube, gerade die Leute, die Kinder haben, die wissen, was ich meine. Das sind oftmals die Hände gebunden, man kann gar nichts machen, wenn das Kind dann vielleicht ins Unglück läuft, gerade in der pubertären Zeit. Oder wenn Kinder einfach tollpatschig sind, noch keine Lebenserfahrung haben, dann passiert es schnell, dass ein Unfall passiert. Ich denke an unseren Simon, der ist relativ klein. Letzten Sommer hat er 2 Unfälle, er hat einfach beim normalen Laufen ungeschickt gefallen, gleich den Arm gebrochen. Das ist bei unseren Kindern keine Seltenheit. Bei Rebecca, unserer größeren Tochter, war das genauso im ersten Lebensjahr. Kaum gelaufen, schon Arm gebrochen. Und dann hat er diesen Gips gehabt. Also dieser kleine Junge, diesen kleinen Gips hier, rechter Arm. Und dann fiel er von dem Stuhl. Hat dieser Gipsarm den Oberarm gebrochen sozusagen. Er hatte also von hier bis hier einen Gips gehabt. Also lief er so die ganze Zeit. Und hat mir richtig leid getan. Da sind einem die Hände gebunden. Man kann nichts machen. Man kann sich doch nicht behüten ohne Ende. Aber genau da setzt doch unsere Hoffnung ein, unser Glaube, dass Gott Dinge tut, die richtig sind. Dinge auch manchmal zulässt, die wir nicht einordnen können. Aber da trotzdem zu vertrauen, es ist richtig. Es wird seinen Grund haben. Und ich möchte so leben. Das ist so mein großes Anliegen in meinem Leben. Einfach immer diese Dinge, die einfach so um mich herum passieren, mit mir passieren, mit anderen passieren, es immer als eine Chance zu sehen, darin Gott zu erkennen. Manchmal nicht zu verstehen, sicher. Manchmal ist es zu verstehen. Aber diese Momente, alles was passiert, ob das politische Ereignisse sind, ob das im kleinen Bereich ist, an meinem Schreibtisch, was da immer passieren kann, dass der Computer abstürzt, egal was, es hat immer was mit mir zu tun. Es hat immer was mit mir zu tun, zwischen Gott und mir. Und ich finde, dass wir viel aufmerksamer durch die Welt gehen müssen, gerade so aufs neue Jahr hin, oder jetzt sind wir im neuen Jahr, dass wir bewusster die Dinge in Angriff nehmen, bewusster leben, jeden Atemzug einfach so als Geschenk Gottes erkennen. Und alles, was um uns herum passiert, dass wir nicht einfach sagen, blöd, alles blöde, andere ist schuld, sondern uns fragen, Gott, was willst du mir damit zeigen? Wie soll ich denn mit dieser Situation umgehen? Einer der besten Texte über Identität haben wir in 2. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Wer eine Bibel hat, darf das mit mir aufschlagen, aber ich werde es auch vorlesen. 2. Petrus 1, 3 bis 9. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbare und größte Verheißung geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr den Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder und Schwestern, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retter Jesus Christus. Gewaltige Verse. Man muss sie ein bisschen auseinandernehmen. Wenn man es nicht schwarz auf weiß vor sich hat, dann ist es noch ein bisschen schwieriger, dass man denkt, was hat denn jetzt vorgelesen mit Tugend, allem drum und dran. Aber es werden verschiedene Sachen daraus klar. Und zwar in Vers 8. Hier bestätigt, dass es Christen gibt, die den Herrn Jesus kennen, aber ihr Leben ohne Wirkung ist. Das wird hier deutlich aus diesem Text. Ohne Wirkung. Und das tut mir so leid, dieses ganze Potenzial bei jungen Menschen, die ersten 20 Jahre erstmal so oftmals dahin leben und überhaupt nicht wissen, wer sie sind oder welche Dinge Gott in sie hineingelegt hat, und sie verpuffen die Zeit mit unnötigen Sachen. Ich bin froh, dass ich mit 15 Jahren zum Glauben gekommen bin. Und da habe ich aber dieser Dreher gleich gemacht. Vorher habe ich mit Gott nicht so viel zu tun gehabt, war ich ziemlich enttäuscht, war früher Katholik, Ministrant viele Jahre lang, habe die Klüngen geschwungen und den Weihrauch geschwungen, bin allen möglichen Sachen mitgelaufen, aber ich habe da nicht Gott gefunden. Ich habe da ab und zu eine Tafel Schokolade bekommen in meiner Kindheit. Und ich muss gestehen, ich bin da hingekommen, dass ich sogar die Kirche betrogen habe, indem ich dort geklaut habe. Weil ich Gott nicht gefunden habe, weil ich leer war. Da kommt man auf solche Gedanken. Ist das sicher klar? Da fängt man an, Sachen zu machen, die glaubt man gar nicht, dass man das kann. Und mit Gott kann man Sachen tun, die echt pervers sind, schmutzig sind. Sehen wir in die Tagesschau, sehen wir in die Welt hinein, in die Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, dass man seine Kinder umbringen kann. Aber das geschieht, wenn man nicht Gott hat, wenn man leer ist und sich füllen lässt mit irgendwelchen anderen Sachen, Horoskopen und alles Mögliche. Dann ist man in der Lage zu allem. Auch die jungen Menschen sind deswegen so wahnsinnig in der Gefahr, wenn sie Gott nicht haben. Dann bin ich mit 15 zum Glauben gekommen. Mir war klar, es gibt nur eins, was mich wirklich sättigen kann und erfüllen kann, nämlich Jesus Christus. Das Erste, was ich getan habe, das gehört zu meiner Tugend, ich habe zu allen möglichen, Entschuldigung, gesagt, Scheiße. Ja, das war mein beliebtestes Wort. In jedem Satz war dieses Wort mit drin. Und dann habe ich gesagt, wenn ich Christ bin, wenn ich Jesus lieb habe, dann kann ich doch so einen Dreck nicht mehr in den Mund nehmen. Und dann habe ich hart dran gearbeitet. 2-3 Wochen lang habe ich ganz bewusst dran gearbeitet, dieses Wort nicht mehr zu sagen. Und plötzlich war es weg. Aus Liebe zu Jesus. Und er hat mir die Kraft gegeben, daran, immer mich daran zu erinnern. Kurz bevor ich sagen wollte, stopp. Ja, weil alles, was um mich herum passiert, ist nicht das, sondern es ist von Gott zugelassen. Nichts gibt es hier, was das ist. Ne? Und das war für mich wichtig, also für die jungen Leute. Es ist immer schön hier, dass es so ein bisschen getrennt ist. Aber immer ist ja gar nicht so schlecht, wenn es nicht vermischt ist. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder erkennen. Vers 8 bestätigt, dass es Christen gibt, die den Herrn Jesus kennen, aber ihr Leben ohne Wirkung ist. Es bringt dir zwar viel, wenn du weißt, dass dir ständig vergeben wird, aber wenn du diese Vergebung nicht lebst, ist es für die Katz. Es bringt nichts. Vers 5 bis 8. Ist der Lautsprecher ein bisschen weg, aber es geht schon irgendwie. Bringt nicht die Frucht hervor, weil ihm entscheidende Charakterzüge fehlen. Ja, diese Charakterzüge wird hier beleuchtet. Ich lese euch nochmal vor, es ist zu viel gewesen vielleicht. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Dieser Bereich der Tugend, der Enthaltsamkeit, das bezieht sich auf unseren Charakter. Charakter ist heute wie ein ganz großes Thema in der Gesellschaft, gerade auch familiär gesehen. Charakter ist sowas Wichtiges. Aber interessanterweise nur die Dinge, die den Egoismus bereichern. Ja? Das heißt, freundlich sein. Das ist absolut eines der wichtigsten Dinge in Deutschland, ne? Freundlichkeit. Wenn man sich bewirbt, du musst freundlich sein. Treue, auch eingeschränkt, wichtig, sicher. Aber hier geht es um viel mehr. Hier dreht es sich um Glauben. Nicht an irgendetwas, sondern an Jesus Christus. Hier dreht es sich um Selbstbeherrschung. Ja, das sind Dinge, die heute fremd sind, Selbstbeherrschung. Disziplin mit seinem eigenen Körper. Disziplin in der Vaterrolle, in der Mutterrolle. In der Rolle eines Kindes den Eltern gegenüber. Das ist eine Hammer-Herausforderung, wo wir Disziplin brauchen. Selbstbeherrschung. Wir sollen ja unsere Kinder erziehen und sie nicht prügeln. Willkürlich. Und um diese Veränderung durchzuleben, um Charakter wie Jesus zu werden, zu erreichen. Deswegen ist Christus für uns gestorben. Damit wir diese Eigenschaften besitzen dürfen. Siehe, es ist eine neue Kreatur geworden. Das ist nicht Quatsch. Das geschieht in einem Moment durch die Bekehrung. Ich sage, Jesus, komm du in mein Herz. Ich will eine Rebe sein am Weinstock. Dann heißt das, ab jetzt bestimmst du über mein Leben. Und wenn das passiert, diese Einstellung, wird dieser Veränderungsprozess total hundertprozentig stattfinden. Du kriegst das nicht mit, und das ist auch gut so, aber die anderen kriegen das mit. Manchmal kriegt man es mit, okay. Vers 9. Hier dreht sich darum, dass Menschen Christus aus den Augen verloren haben. Der Charakter entspricht nicht ihrem Glauben. Sie haben vergessen, wer sie sind. Und deshalb ist ihnen nicht mehr klar, wessen Kraftquelle sie besitzen. Und darum brauchen wir Menschen untereinander. Gerade in diesen Momenten, wo andere nicht mehr wissen, wer sie sind, dann kann man natürlich drauf zeigen, guck mal, der hat den Weg verloren oder der weiß nicht mehr, wer er ist, gell? Armes Würstchen, sondern dass ich hingehe und ich ermutige, immer wieder da hinstellen und sagen, hey, das bist du. Diese Person bist du. Du bist von Gott geliebt, bedingungslos geliebt. Das hat keine Grenzen. Und da kannst du noch tun, was du willst. Du bist bedingungslos geliebt. Das heißt, du brauchst nichts dafür tun, dass du geliebt wirst. Ich glaube, das ist das, was mich immer am Leben hält. Ich glaube, das ist das, warum ich hier vorne stehen kann, weil ich das weiß. Egal, was passiert. Ich weiß, wer ich bin. Und das muss man immer vor Augen halten, ganz konkret. Das ist nicht irgendwie mal nebenbei musst du das wissen, sondern das ist die Hauptsache in unserem Leben. Das muss man anvisieren, das muss man ganz konkret vor Augen haben. Zielgesteuert. Da muss ich total meinen Fokus dran haben. Und das ist das Wichtigste, das darf ich nicht aus den Augen verlieren. Ich denke da an meinen Sohn Jeremia Emanuel, das ist zweiter Sohn, mein drittes Kind. Und der ist 4 Jahre alt. Aber der hat es drauf. Der ist so ein bisschen geduldig, will ich mal sagen. Mit 4. Und der hat es geschafft, als ich nach Hause kam, so auf Herbst zu, Sommer, Herbst, so diese Zeit, da kam ich nach Hause und gerade von so einer Dienstreise, keiner war da. Ich kam in die Küche rein, was ist jetzt los, ne? Überall standen gelbe Becher, also unsere Trinkbecher, ne? Überall standen die, 7, 8, 9, 10 Stück. Da habe ich geguckt, was da los ist, habe ich drunter geschaut. So eine Fliege hervor, ja? Habe ich einen anderen Becher, auch wieder eine Fliege hervor. Überall war ein Insekt drunter, ja? Eine Fliege und eine Hummel, irgendwas ganz unterschiedlich, was eben sich so in der Küche ansammelt mit der Zeit. Ha. Dann habe ich den Jeremia mal beobachtet. Ich dachte, was war das und so weiter? Und er schafft es tatsächlich, ganz konzentriert in der Luft, oder aus der Luft, oder im Becher, in der Luft, so eine Fliege zu fangen und sofort hinzustellen. Ich dachte, genau das muss man tun als Christ. Man muss immer anvisieren. Anvisieren, vor Augen das Ziel halten und ganz schnell immer wieder darauf reagieren. Ganz schnell immer sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, bedingungslos geliebt. Das war für mich irgendwie so zum Beispielshaft. Also das ist sowieso schön, wenn man das lernt mit der Zeit. Das haben vielleicht die Prediger Vorteile, weil die leben ja auch davon, dass man einfach die ganzen Umstände, egal was passiert, es hat alles mit dir zu tun. Ich habe es schon erwähnt, aber auch mit dem, was du weitergeben sollst, was du Menschen weitergeben sollst. Das passiert in deinem Alltag. Es muss nicht immer deine Predigt sein, aber vielleicht irgendjemand, den du ermutigen sollst. Dann kannst du sagen, hey, weißt du, was mir passiert ist? Das und dies. Und guck mal, das hat vielleicht auch was für dich zu bedeuten. Das ist ermutigend. Also das war die Geschichte mit dem Becher. Immer wieder anvisieren. Mein Sohn ist wirklich das tapfere Schneiderlein. Kann man so sagen. Vers 3. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Wir haben in Christus alles geschenkt bekommen. Wir sind nicht nur ein bisschen reich, sondern wir sind als Kinder Gottes sehr, sehr reich. Das hat nichts damit zu tun, ob ich materiell viel besitze, auch wenn ich mir das vielleicht manchmal mehr wünsche, hier und da vielleicht mal was abzahlen zu können. Aber es dreht sich nicht darum. Das macht mich nicht glücklicher. Auch meine Gesundheit, ja, reich an Gesundheit. Ich meine, wenn ich mit Menschen zu tun habe, meinen Nachbarn, ich habe immer Gottes Segen gewünscht, aber damit könnt ihr nichts anfangen. Die sagen, ich wünsche dir Gesundheit. Sagen, innerlich denke ich dann, ja, schön, recht und gut, sehr wichtig. Aber das Allerwichtigste ist doch der Segen Gottes. Das ist doch über allem drüber das Höchste. Aber das können die Menschen draußen nicht kapieren. Deswegen noch mehr austeilen, den Segen austeilen. Sagen, hey, ich wünsche dir Gottes Segen. Manche glauben, sie wären glücklicher, wenn sie dies oder das hätten. Ja, das geht mir auch so. Mehr von dem, ich wünsche mir seit Jahren eine richtige Anlage, HiFi-Anlage. Einfach um mal richtig guten Klang zu hören und nicht immer so schriller, schriller. Jetzt habe ich zu Weihnachten, ich habe ja mein Vorteil ist ja, ich habe Geburtstag und ein paar Tage später Weihnachten, ja. Und früher zu Hause war immer so, dass ich ein größeres Geschenk zu Weihnachten bekam. Aber heute geht das nicht mehr, weil ich Kinder habe. Und dann ist es so, dass man eben sparen muss. Und dann hat man was gespart und dann merkt man aber, dass das Auto irgendwie kaputt ist. Dann muss das Geld eben dafür draufgehen. Ja? Ist halt so, das ist im Leben so. Und dann lerne ich verzichten. Aber davon ist nicht mein Glück abhängig. Auch wenn ich manchmal gefühlsmäßig das denke. Denke ich, sowas Blödes. Ne? Jetzt könnte ich mich so entspannt hinsetzen und diese Musik hören. Läuft halt nicht. Aber das glauben manche. Dass ihr Glück davon abhängig ist. Meine Tochter habe ich letztens gefragt, Rebecca, wie sieht es bei dir aus? Guck mal, Weihnachten, ne? Wir machen das so, dieses Jahr gibt es nicht so viel. Ich wollte einfach mal so ein bisschen provozieren, ne? Okay, dann hat sie gesagt, ja, naja, ist nicht schlimm, weil wenn man es hat, dann liegt es eh danach wieder in der Ecke. Sie ist 8 Jahre. Ja, genau, so sehe ich es auch. Mein Sohn Josia, der versteht die Liebessprache, indem man schenkt. Ja, ist ganz anders drauf. Der sagt dann, hat es mitbekommen so, was? Nicht viel Geschenke? Gleich ausgeflippt. Für ihn ist Geschenke das Leben, ja? Das ist die Liebessprache. Die Rebecca, die braucht viel Zeit, das ist ihre Liebessprache, dass man sich viel Zeit für sie nimmt und redet. Und so verschieden sind die Kinder. Aber das war wieder so interessant, ne? Meine Tochter hat es verstanden, mein Sohn noch nicht, aber ist auch kein Problem. Sie haben trotzdem viel Geschenke bekommen. Mehr, als ich mir gedacht habe. Und sie sich denken könnten. Genauso war es auch im Alten Testament. Man hat immer das bekommen, dass es gerade reicht und dass es gut reicht. Wenn ich so an das Manna denke, das Brot, das wurde früh aufgelesen. Am Morgen, ja, so wie der Tau, wurde es aufgelesen. Und man durfte nur so viel nehmen, damit es für diesen Tag reicht und nicht mehr. Wenn man mehr gesammelt hat, so kraftgierig gewesen ist, dann hat man bemerkt, dass man plötzlich den Schimmel zu Hause hatte. Das Zeug wurde schimmelig. Und da war es nicht mehr verzehrbar, hat nur Bakterien ausgestreut und solche Dinge. Deswegen musste diese Tagesration auch wirklich eingehalten werden, von Gott vorgegeben. Und genauso ist es in unserem Leben, es gibt immer so viel, dass es reicht. Manchmal denke ich, es reicht aber nicht. Aber Gott weiß es doch. In diesem Vertrauen zu leben, es reicht trotzdem. Auch wenn die Schulden sich aufhäufen, ja, kann man natürlich fragen, woran liegt es, habe ich irgendwas falsch gemacht, das ist auch berechtigt. Manchmal so muss man verzichten. Und wenn man vom Verstand ausgeht, darf man nicht jedem Finanzangebot hinterherrennen. Das ist ganz klar. Aber manchmal gibt es eben Wochen, Monate, wo man denkt, es reicht hier und da nicht. Aber nehmen wir doch diese Chance zu sagen, genau da will mich Gott prüfen, auch da zu vertrauen, wenn es um die Finanzen geht. Das ist ganz wichtig. Genauso wie mit dem Manna. Der Glaube bringt mit sich, dass man vertraut, dass Gott immer so viel gibt, wie man braucht. Hier in diesem Vers 3, da finde ich es total noch entscheidend, die Zeitform, das Perfekt. Wir sehen hier, dass Jesus an uns gehandelt hatte und nicht es noch aussteht. Er wird noch an uns handeln, er wird uns noch verändern, er wird uns das noch irgendwann geben. Nein, wir haben es. Wir müssen nicht darauf warten, bis irgendetwas an mir passiert. es ist schon alles passiert, damit Gott handeln kann in meinem Leben. Und das heißt, wir haben alles bekommen, was wir brauchen, damit wir denken, wünschen, sprechen und handeln, wie es Gott die Ehre geben kann. Wir haben alles. Das sehe ich auch immer so in unserer Gemeinde. Wir sind eine relativ kleine Gemeinde, wenn ich hier diese Gemeinde anschaue. Hier, die Gemeinde ist klein. Natürlich ist es eine kleine Gemeinde hier. Ich kenne Gemeinden, da sind 5000 Menschen drin. Da war ich auch schon. Natürlich. Das ist alles immer relativ. Aber das Entscheidende ist, diese großen Gemeinden, 5000 Gemeinden, die beklagen sich, das helfen keine Menschen mit. Das sind nur von 5000, 2000 Leute, die mithelfen. Was machen die anderen 3000? Könnte man natürlich so argumentieren. Es reicht nie, wenn man das so menschlich sieht. Aber wir haben immer so viel, dass es reicht. Auch diese Gemeinde hier, die hat immer so viele Mitarbeiter, dass es reicht. Die Frage ist, ob wir vielleicht irgendwo zu viel machen oder zu wenig, wie auch immer. Und genauso ist es auch im privaten Leben. Man kann immer mehr haben, aber darum dreht sich es gar nicht, sondern mit dem auszukommen, das eben Gott uns gegeben hat. Und genauso ist es auch in Bezug auf deine Neigungen, deine Fähigkeiten, deine Liebe, die du vielleicht denkst, dass du keine Liebe hast, dass du da deine Grenzen hast. Nein, du kannst lieben. Du kannst deinen Nächsten lieben. Ich weiß immer unter Geschwistern, ne? Meine Tochter, sie ist bekehrt, sie ist mit 5 Jahren bekehrt und sie ist schon so weit zu wissen, ich kann Gott darum bitten, meine Brüder zu lieben. Auch wenn sie manchmal unerträglich sind. Aber sie weiß es. Und das ist ihr tägliches Gebet, dass sie darum bittet. Ich bin froh, dass ich ihr das Gebet nicht aufgezwungen habe, sondern dass sie selber drauf kam. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich weiß jetzt gar nicht von der Zeit her, nicht, dass ich jetzt Zeit überspringe. Habe ich noch 5 Minuten oder? Schon drüber? Oh, oh. Okay. Mein Sohn Simon, der ist 2 geworden, der mit dem Armbruch und so weiter. Er ist total redefaul. Er kann überhaupt, ja, vielleicht 10 Silben, also nicht viel. Da, zur Batterie sagt er da, Mama, Papa, zur Katze sagt er lö, also verschiedene Sachen, ne? Also nicht viel. Also richtig redefaul, ne? Genau das ist ein gutes Bild wieder. Einfach klar zu machen, er hat alle Fähigkeiten von Gott bekommen zu reden. Er will aber noch nicht. Es kommt ganz langsam, ne? Weil er doch langsam an die Grenzen kommt. Er will sie ausdrücken und ich sage einfach, wenn du nicht richtig sagst, was du willst, gibt's gar nichts. Und dann fällt mal ein Brocken mehr oder so. Ne? Ja, und genauso ist es bei uns Menschen auch. Dass wir einfach den Mund aufmachen, da wo wir ihn aufmachen. Dass wir das, was Gott uns an Möglichkeiten gegeben hat, dass wir es einfach wirklich tun und nicht uns drücken. Wenn wir das nicht tun, wofür Gott uns ausgerüstet hat, wenn wir diesen Reichtum vom Kreuz nicht in Anspruch nehmen, dann ärgert sich vielleicht Gott, können wir vielleicht so sagen. Aber am allermeisten wirst du dich ärgern. Und ich ärgere mich wirklich, wenn ich schaue, was ich schon alles hätte tun können für Gott. Vielleicht manchmal Dinge, die natürlich, die sind nicht richtig, soll ich auch nicht machen. Aber ich habe so viele Fähigkeiten von Gott bekommen, aber ich gebrauche sie nicht. Manchmal erst Jahre später merke ich, Mensch, das hätte ich damals doch anders tun sollen. Aber dann ist es zu spät. Wir haben Fähigkeiten bekommen und du schneidest dir selber ins Fleisch, wenn du nicht einfach dich auf den Weg machst, als Rebe, wirklich dein Leben lebst. Ein Mensch, der an diese Beziehung geknüpft ist, ohne Widerrede. Wir stehen aber ständig in der Gefahr, unsere Identität in Christus zu verlieren, diese Identität als Rebe zu verlieren. Weil es dreht sich hier immer um unser Herz. Es dreht sich immer um dein Herz. In dieser ganzen Lebensgeschichte dreht sich nicht um das Äußerliche, was gerade passiert, ob du jetzt als Hausfrau vorm Herd stehst oder als Prediger vorne stehst oder irgendwo deine Gaben einbringst. Das ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist das Herz. Und darum dreht sich der Kampf. Satan hat nur eine Absicht, nämlich dein Herz zu erfüllen. Gott hat nur eine Absicht, dein Herz zu erfüllen. Und wenn wir Jesus anschauen, wie er mit seinen Jüngern gesprochen hat, der hat es so oft erzählt, gesagt, euer Herz ist verstockt. Ja? In eurem Herzen sind Dinge, die euch ausbremsen. Die müssen raus. Solange du nach deinen Vorstellungen lebst und dich selbst verwirklichen möchtest, bemerkst du nicht, dass um dich herum ein Kampf stattfindet. Sobald du aber dich entschlossen hast, Jesus gehorsam zu sein, da fängt es an zu toben. Da wird es ernst. Da merkst du plötzlich, dass da zwei Mächte sind, die immer wieder versuchen, dich auf eine andere Bahn zu bringen. Die dich immer wieder versuchen zu verlocken mit Gefühlen, mit Dingen, die einfach schön sind, menschlich gesehen. Und die brechen uns letztendlich immer das Kreuz. Es schleicht sich immer wieder Gedanke in unser System hinein, die uns letztendlich außer Gefecht setzen. Wo es dann heißt, du hast überhaupt nicht die Voraussetzung, das zu können. Oder wenn ich das und dies könnte, würde ich mich vielleicht auch mal melden. Das ist wichtig zu beachten. Ne? Es sind zwei Fronten da. Und die drehen sich immer um unser Herz. Und der eine, Gott, versucht dich ganz zu erfüllen mit seiner Liebe. Und der Satan versucht dich zu erfüllen mit seiner falschen Liebe. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden. Satan muss nicht erst unseren Glauben zu Fall bringen, um uns zu haben, um zu gewinnen. Sein Sieg besteht darin, im täglichen Leben zu gewinnen, indem er unser Sein, unser Wer bin ich, unsere Identität verschleiert oder wirklich angreift. Wenn wir mit einer Identität der Armut leben, erwarten wir von Gott immer zu wenig. Wir erwarten von unserem himmlischen Vater nicht zu viel, sondern immer wieder zu wenig. Wenn wir aber unsere Identität als Rebe in Anspruch nehmen, dann haben wir diese gleiche Vollmacht, wie Jesus sie hatte. Wenn wir an dieser Fruchtquelle, an diesem Weinstock hängen, dann werden wir Dinge tun können, da können andere nur davon träumen. Dann können wir über die Grenzen der Liebe drüber hinausgehen und können lieben, wie Gott geliebt hat. Das ist möglich. Und wir sollen hingehen, Frucht bringen. Und das machen wir, indem wir leben. Indem wir nur ständig denken, was könnte der jetzt denken, wenn ich das sage, sondern indem ich das sage, was Gott von mir erwartet. Das ist auch die Hauptsache. Ich lade euch dazu ein, mit mir zu beten. Einfach diesen Entschluss zu neu zu treffen. Ja, ich möchte eine Rebe sein am Weinstock, Jesus Christus, an ihm verbunden sein. Vielleicht stehen wir dazu auf. Herr Jesus, du kennst unser Herz. Du weißt, wie es in uns aussieht, was uns wirklich erfüllt oder was uns absolut leer macht. Du kennst jede Lebenssituation von diesen netten Menschen, die hier sitzen, von Christen, aber auch von Heiden. Menschen, die dich noch nicht kennen. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du es einfach in diese Herzen gehst und sie wirklich erfüllst und dass sie diese Erfüllung zulassen, indem sie neue Hoffnung ergreifen und sagen, Gott, hier bin ich, mach mit mir, was du möchtest. Und dass sie jeder Einzelne bewusster durch den Alltag geht, dass egal, was um uns herum passiert, dass du bei allem deine Augen drauf hältst und auch Dinge, die wir nicht einordnen können, auch schwierige Dinge, dass wir einfach wissen, du hältst trotzdem deine Hand darüber, über unser Herz, über unser Leben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du uns erfüllst und dass wir uns einfach jetzt unter deine Autorität stellen. Du sollst unsere Identität sein. Nicht unsere Arbeit soll uns die Identität geben. Nicht, wie wir nach außen wirken, soll unsere Identität geben oder was wir haben, sondern das, was wir sind in dir, Herr Jesus Christus. Wir sind in dir Reben. Wir sind in dir Kinder Gottes. Wir sind in dir Diener Gottes. Wenn ich zurückblicke jetzt an die Geschichte, an Maria, wie sie zum Schluss sagt, als sie die Nachricht bekommen hat, dass sie dich, Jesus, gebären wird auf diese Welt hinein, wo sie sagt, ich bin deine Magd, dein Sklave, ich höre auf dich. So wollen wir jetzt auch sagen, wir sind deine Sklaven. Wir wollen das tun, was du von uns erwartest. Amen.